Nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Hier ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du Lust hast, einmal so richtig durchzuatmen, dann bist du heute bei mir richtig. Denn ich habe einen sehr interessanten Studiogast heute eingeladen. Sein Name ist Timo Niesner. Er ist Sportwissenschaftler, selbstständiger Atemcoach, Freediver und er hilft Menschen dabei, dass sie richtiger und besser atmen. Timo bietet dazu Atemtrainings an, sogenannte Breathworks, und er gibt Grundkurse für spezielle Atemtechnik. Und wenn dir das alles zu wenig ist, dann kannst du dich bei ihm sogar zu einem Breathwork-Coach ausbilden lassen. Ich denke, das wird ein sehr interessantes Interview mit ihm und das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Also bleib dran, um hier mehr über deinen Atem zu erfahren. Zuvor möchte ich dich noch einladen, dass du auf meiner Website vorbeischaust auf erichfrischenschlager.com. Dort findest du neben all meinen Podcast-Episoden und Blogartikeln auch meine letzte Publikation, nämlich die Übungen der 9 Mind Steps. Das sind über 200 hocheffiziente Übungen, mit denen du mit Bewegung dein Gehirn trainieren kannst, und zwar in jeder Altersgruppe. Die Übungen sind schnell aufgebaut, du brauchst nicht viel dazu und es funktioniert mit jeder Zielgruppe. Wir haben das schon mit Schülern durchgeführt, mit Studierenden, mit Erwachsenen und mit Senioren. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann schau vorbei auf erichfrischenschlager.com. Dort erfährst du mehr zu diesem Thema. Lass uns jetzt aber direkt zum Interview schalten mit dem Atemcoach Timo Niesner. Ja, ich darf heute bei mir begrüßen den Atemcoach und Freediver Timo Niesner. Hallo Timo.
Servus Erich, schön, dass ich da sein darf.
Ja Timo, ich habe im Vorfeld für dieses Gespräch ein wenig recherchiert auf deiner Webseite und habe gesehen, dass du in der Steiermark lebst, aber eigentlich aus Deutschland kommst. Darf ich dich fragen, was hat dich denn eigentlich in die Steiermark verschlagen?
Naja, mein Herz, meine Liebe, was soll ich machen? Ist jetzt nicht unbedingt das grüne Herz, aber das rote eher, meine Partnerin. Also sie wollte zur Familienplanung zurück in die Heimat und dann haben wir das natürlich gemacht, kein Thema.
Ja, ich denke, dass die Steiermark keine schlechte Wahl ist zum Leben, obwohl du jetzt ja international unterwegs bist mit deinem Thema. Du gibst Atemworkshops, du hilfst Menschen dabei, besser zu atmen und du bildest sogar Atemcoaches aus. Jetzt wäre ich neugierig, wie bist du denn eigentlich auf dieses Thema gekommen? Vor allem, dass die Menschen Hilfe beim Thema Atmen benötigen.
Ja, also es ist tatsächlich schon immer ein Teil von mir. Es kam eher zu mir, als ich zur Atmung selbst. Also grundsätzlich machen wir es ja alle. Also von daher ist es eigentlich schon immer da gewesen. Aber ich habe eine extreme Verbundenheit zum Wasser. Ich bin ja Apnoe-Lehrer, Gerätetauchlehrer, bin viel im Ausland, unterrichte viel, unterstütze auch ja große Fußballclubs zum Beispiel im Bereich mentaler Fitness und Training, tatsächlich auch mit Wasserkontakt. Mhm. Und forciert habe ich jetzt das Thema Atmung im Speziellen eher so die letzten 3-4 Jahre extrem. Habe da ganz viele Weiterbildungen besucht oder ehrlich gesagt gesucht und sie kaum gefunden. Und habe gemerkt, dass ganz, ganz viele dieses Thema einfach nur sehr low profile abdecken. Und ich habe ja Sportökonomie studiert, also ich habe auch diesen sportwissenschaftlichen Background noch zu dem, was ich eh mache. Und habe einfach gesehen, es gibt ein unglaubliches Potenzial, mit der Atmung noch tiefer zu arbeiten. Noch tiefer als das, was ich durch meine bisherige Arbeit schon gemacht habe. Und habe mich dann einfach in dem Bereich Atmung noch weiter spezialisiert, als ich es eigentlich eh schon war.
Die Atmung als ein zentraler Prozess in unserem Leben. Wir müssen natürlich schauen, dass unser Körper gut mit Sauerstoff versorgt ist. Jetzt würde mich interessieren, was machen denn die meisten Menschen falsch beim Atmen? Welche Fehler passieren da und welche Konsequenzen hat das für die Menschen?
Erstmal denken sie zu viel. Das ist schon mal der erste Punkt, weil sie meinen, immer da draußen wird irgendwas gesagt und ich brauche eine gewisse Atemfrequenz und ich muss irgendwas zählen und sowas. Das ist eigentlich der Ansatz, der natürlich leichter ist, weil ich irgendwelche Zahlen habe, mit denen ich arbeiten kann. Aber der grundlegende Ansatz, der eigentlich viel, viel, viel wichtiger ist, ist der, dass wir erstmal zurückkommen sollten zu unserer natürlichen Atmung. Und dafür geht es, bestimmte Bereiche in unserem Körper richtig anzuspielen, zu entspannen. Also wir arbeiten extrem viel über Entspannung, weil nur über Entspannung kommt im Endeffekt auch der Raum, den ich habe. Und wenn ich an dem Punkt bin und wirklich sage, ich kann entspannen, dann kann ich mehrere Bereiche meiner Lunge auch anspielen, dadurch, dass ich diesen Raum schaffe. Das ist eigentlich der erste Schritt, damit zu arbeiten. Also ich rede hier von der funktionellen Atmung. Also wie kann ich welche Bereiche ansteuern? Und dann ist der nächste Schritt erst Mund-Nasen-Atmung, dann verschiedene Atemtechniken, bis wir hin zu bei der Atmung eigentlich auch in den Bereich rein können, Auflösen emotionaler Blockaden, Auflösen von Traumata, solche Geschichten, genau.
Stichwort Mund-Nasen-Atmung. Mhm. Aus der Literatur wissen wir, dass es vernünftiger ist, durch die Nase zu atmen. Wegen der Reinigung, wegen der Erwärmung,
ja,
wegen der Befeuchtung der Luft. Wie ist es jetzt aber beim Sport? Also wenn wir laufen gehen, wenn wir Ausdauersport machen und unseren Atem beschleunigen und unsere Herzfrequenz auch beschleunigen, da ist es ja dann oft so, dass wir durch die Nase zu wenig Luft bekommen und auch den Mund dazu verwenden, mit einzuatmen. Würdest du mir da zustimmen?
Also ich sehe da ein ganz, ganz großes Fragezeichen bei der Aussage. Also grundsätzlich bin ich bei dir, ja, wir haben im Endeffekt einfach einen kleineren Kanal, über den wir ein- und ausatmen. Aber dadurch, dass die meisten Menschen dazu tendieren, zu viel, zu schnell und zu flach zu atmen, ist diese Nasenatmung eine primäre Möglichkeit, sich zu regulieren und tatsächlich auch ganz direkt aus dieser Sauerstoffeffizienz zu steigern. Wie gesagt, vorausgehend ist eine funktionelle, gute Atmung, das heißt eine tiefe Atmung, eine volle Atmung. Ich denke mal an meinen Prof zurück, der zu mir gesagt hat, atmet immer durch die Nase, bis ihr an den Punkt kommt, es geht nicht mehr und dann kommt ihr in eure anaerobe Schwelle. Also das hat er damals zu mir gesagt. Ich würde es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr unterschreiben, weil ich mache auch, wie heute Morgen, All-Out-Workouts rein mit der Nasenatmung, also bis ich umkippe, bis ich fix und fertig bin. Und das Faszinierende dabei ist, zu sehen, dass die Herzfrequenz niedriger ist, als wenn ich in meinem Mund atme, die Performance aber ähnlich ist. Bis zugleich. Ja, und tatsächlich die grundlegende Performance, ja, die Regeneration ist aber schlechter durch die Mundatmung als durch die Nasenatmung zum Beispiel. Also wir können da uns ganz viele kleine Bereiche einfach schon mal anschauen, wie wir damit arbeiten wollen. Es ist aber auch so, dass die Nasenatmung deshalb so gut ist, weil wir verlernt haben, durch Mund und Nase gleichzeitig zu atmen. Das kannst du beispielsweise für dich testen. Also mein Sohn ist ein Jahr, der macht das automatisch. Und ich gucke mir das auch immer an, ist total faszinierend. Aber je älter wir werden, desto eher verlernen wir eigentlich durch beide gleichzeitig zu atmen. Dafür müssen wir da hinten so ein kleines Türchen auf neutral stellen, dass wir das überhaupt machen können. Und die meisten Leute machen es entweder auf oder zu und atmen dementsprechend entweder nur durch die Nase oder nur durch den Mund. Das heißt, wenn wir bei einer extrem hohen Belastung atmen wollen oder uns gut regenerieren wollen, dann wäre auch die Empfehlung, wenn es wirklich mit der Nasenatmung nicht mehr geht, was meistens ehrlich gesagt nicht der Fall ist, die Leute glauben es bloß, liegt an der CO2-Toleranz, dann können wir zwischenzeitlich 1, 2, 3 Atemzüge auch mal durch Mund und Nase gleichzeitig machen. Das ist der ideale Effekt, den wir haben. Dabei haben wir auch den Effekt der Kühlung, Erwärmung, Befeuchtung, Entfeuchtung, Virenschranke und Co. Ganz, ganz viele Sachen, die mit der Nasenatmung auch mit dazukommen.
Okay, Timo, deine These ist auch im Sport, wenn es richtig zur Sache geht, also wenn wir uns sehr, sehr anstrengen, reicht die Nasenatmung aus, um genug Sauerstoff aufzunehmen?
Da würde ich direkt eine Aussage nehmen. Wenn es nicht mehr ausreicht, und jetzt würde ich dich fragen, lieber Erich, wenn es nicht mehr ausreicht, was passiert denn da gerade physiologisch bei dir im Körper oder welches Belastungsempfinden hast du da gerade? Also, weil das ist nämlich immer das Thema und was wir ansprechen, ist immer CO2-Toleranz. Das bedeutet eigentlich, dass der CO2-Aufbau durch den Verbrauch von Sauerstoff nach oben geht und ich aber die Toleranz nicht dazu habe, mit diesem hohen CO2-Level klarzukommen. Und dementsprechend kriege ich körperliche Signale über meine Amygdala, meine Chemorezeptoren nehmen das auf, übers Blutplasma und senden mir diese Signale und sagen eigentlich, oh Kollege, du bist over the top, es geht nicht mehr. Aber das stimmt nicht, weil der Körper kann es trotzdem noch. Also unser Kopf macht im Endeffekt schlapp, nicht unser Körper.
Okay, und das kann man auch lernen in kurzer Zeit.
Absolut, sofort. Gar kein Thema. Innerhalb von ein paar, zwei, drei Tagen sofort. Ist kein Thema.
Macht das denn einen Unterschied, ob du mit Leistungssportlern oder mit normalen Hobbysportlern arbeitest? Wie gehst du dann vor? Hast du dann immer das gleiche Schema oder macht das einen Unterschied? Wenn du merkst, die Sportler atmen mehr durch den Mund als durch die Nase während der Höchstleistung.
Ja, und wir reden aber nicht von heute auf morgen. Es ist auch so, dass es eine extreme Ungewöhnung ist. Wenn ich jetzt Leistungssportler habe, den würde ich nie sagen, ja, mach doch jetzt mal von Mund auf Nasenatmung während deinem Workout. Ist totaler Blödsinn, weil eine riesige mentale Komponente hier mit dazu kommt, dass es ungewohnt ist, dass es sich nicht gut anfühlt und dementsprechend ist auch oftmals der Output von diesem Workout oder vielleicht von einem Wettkampf nicht so, wie ich ihn haben möchte. Wenn ich jetzt aber anfange, also bei Leistungssportlern würde ich das sowieso komplett anders machen. Da würde ich während dem Workout gar nicht viel verändern, sondern eher, wie bereite ich mich vor und was mache ich zur Regeneration oder in den Intervallen, in den Pausen. Da würde ich dann mit der Atmung arbeiten. Und für uns selbst ist es tatsächlich so, je mehr wir mit unserer Atmung arbeiten, ja, auch dieses Thema Breathwork, ja, ich arbeite mit meiner Atmung, kommen wir eigentlich an den Punkt, dass wir auch längere Luftanhaltephasen haben können. Wir reden jetzt nicht von Hyperventilation und alle schreien es gleich wieder, ah, Wim Hof, voll geil und ich kann ewig die Luft anhalten. Das ist physiologischer Unsinn. Die Leute checken einfach nicht, dass ich durch eine schnelle Atmung nur mein CO2 reduziere und nachher sich das wieder über das Luftanhalten erhöht. Hat übrigens gar nichts mit CO2-Toleranz zu tun. Es ist einfach nur ein Schuss in die Luft für unsere CO2-Toleranz. Und es geht darum, dass ich tatsächlich an gefühlte Grenzen komme. Beispielsweise jetzt ein ganz einfaches Workout. Du atmest ein oder aus, ganz gleich, hältst die Luft an und machst Squats, Kniebeuge. Und machst die so lange, bis du das Gefühl hast, es geht nicht mehr. Und dann machst du nochmal zwei drauf. Und erst dann atmest du wieder. Das ist zum Beispiel einfach ein klassisches CO2-Toleranz-Training.
Die Squats fallen ja in die Kategorie Krafttraining. Und wir kennen das ja, viele Menschen halten, wenn sie schwerere Gewichte heben, die Luft an. Also die sogenannte Pressatmung. Würdest du das befürworten, dass man zur Leistungssteigerung die Luft anhält, wenn man schwere Gewichte stemmt im Krafttraining?
Also grundsätzlich der erste Schritt ist erstmal, wo halte ich diese Atmung? Ja, das ein Problem ist beispielsweise, wenn die Leute einen zu hohen Druck aufbauen, dann öffnen sie im Endeffekt beispielsweise ihre Glottis, also sie öffnen die Stimmbänder. Ja, das heißt, der Druck geht nach oben in den Kopf. Was ich haben möchte, ist die Stimmbänder zu schließen und hier unten den Druck zu halten. Das ist schon mal der erste Punkt. Also wo halte ich denn wie den Druck für mich? Die Frage ist, welche Stabilität brauche ich und kann mir die Atmung die Stabilität geben?
Okay.
Und grundsätzlich ja, das kann sie machen. Wenn ich einatme und diesen Druck aufrechterhalte, dann habe ich eine andere Stabilität, als wenn ich das ausgeatmet mache, weil ich dann eigentlich mehr oder weniger in mich zusammenfalle. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der krasse Kraftsportler. Ich kenne spezifische Übungen, die habe ich ausprobiert, habe mit dieser Pressatmung gearbeitet und ich würde sie jetzt vielleicht für mich nicht Pressatmung nennen, sondern ich würde sie für mich eher sagen, ich atme tief ein und halte die Luft an. Ja, also ich pressen heißt hier so ein bisschen etwas dagegen drücken. Das würde ich jetzt nicht machen. Aber um diese Stabilität konstant zu halten, ist es definitiv gut, auch in sehr großen Belastungsphasen auch die Luft anzuhalten im Kraftsport, ja.
Bei der Pressatmung kommt es ja zu einem sogenannten arteriovenösen Rückstau, wodurch der Druck an den Gefäßwänden größer wird. Wenn die Gefäße jetzt nicht mehr ganz gesund sind, dann kann es zu degenerativen Veränderungen kommen, so bei Ausbuchtungen oder sogar Rissen. Und das ist, glaube ich, das, was gemeint ist in der Literatur bei der Pressatmung, warum man sie auch vermeiden sollte.
Ich glaube, die Frage ist ja auch, in welchem Bereich wir sprechen. Ja? Sprechen wir jetzt im grundsätzlich gesundheitlichen Bereich oder sprechen wir jetzt hier im Powerlifting-Bereich, im High-End-Bereich? Also da habe ich auch schon einige Äderchen platzen sehen. Und ich mache gerade mal nur CrossFit bei manchen Leuten, die es ein bisschen übertreiben. Also das geht auch. Da muss man sich natürlich selber fragen, wo ist für sich die Grenze und was brauche ich denn jetzt wirklich?
Genau, also wir gehen immer von einem gesunden Sportler aus. Eventuelle Vorerkrankungen muss man ohnehin mit dem Arzt absprechen und dann die Konsequenzen treffen. Jetzt, wenn wir atmen, dann kennen wir so diese Bilder von der Brustatmung und von der Bauchatmung oder auch von einer Mischform. Wozu würdest du denn raten oder gibt es vielleicht sogar noch andere Formen, die du empfehlen könntest?
Ich würde sagen, dass es zwei Bereiche sind zu wenig. Wir unterscheiden eigentlich in fünf Bereichen. Also wir haben die Bauchatmung, die Horizontalatmung, den unteren Rücken, den oberen Rücken und die Brustatmung. Das sind die fünf Bereiche, mit denen ich arbeite. Da kommen wir wieder zurück zum Thema funktionelle Atmung. Weil wenn wir nur Brust und Bauch sagen, sind wir immer nur auf der Vorderseite. Aber unser Brustkorb ist sehr flexibel, auch nach hinten hin. Und wir kommen auch in den unteren Rücken sehr gut rein. Das sind zum Beispiel Techniken, mit denen ich auch arbeite, die beispielsweise aus dem Kampfsport kommen. Oftmals sind die Leute limitiert in der Atmung. Jetzt als Beispiel, ich liege auf dem Bauch, die dritte kommt von vorne. Ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber die dritte kommt von vorne. Dann müsste ich ja aufgeben, weil ich keine Luft mehr kriege. Aber das brauche ich nicht, weil ich kann den kompletten vorderen Bereich anspannen, Brust und Bauch auf hohe Spannung halten und kann trotzdem in unteren und oberen Rücken einatmen und bekomme da ungefähr nochmal so 30% an Atemvolumen raus und kann dementsprechend auch in solchen Situationen verweilen. Und um wirklich, du kannst es dir so vorstellen, so eine Art 360-Grad-Atmung zu machen. Das heißt, der Bauch geht nach vorne, ich gehe horizontal in die schwebenden Rippen rein und der untere Rücken dehnt sich hinten auch noch auf. Da habe ich ein riesiges Volumen, auf das ich schon zurückgreifen kann. Und da bin ich noch nicht mal nach oben in den Brustkorb gegangen. Das heißt, ich habe ein riesen Volumen, ein riesiges Volumen mit sehr wenig Muskelmasse, die ich dafür benötige. Und sobald ich nach oben gehe, komme ich ja in die Zwischenrippenmuskulatur, in die äußere, in die innere. Dann kommt noch der Delta vielleicht dazu, Trapezius und Co. Anspannung im Kiefermuskel, im Nacken. Und dadurch, dass mehr Muskulatur dazugehört, brauche ich natürlich wiederum mehr Energie. Also ich würde es schon eher komplexer aufsplitten und diese fünf Bereiche mit reinnehmen. Da kommt dann wahrscheinlich jedes Fragezeichen, wie komme ich denn da hin?
Bleiben wir vielleicht kurz bei der Bauchatmung. Da dehnen wir unser Zwerchfell extrem weit nach unten. Das Zwerchfell, das teilt ja praktisch unseren Rumpf, das ist so quer gespannt und wenn wir in den Bauch reinatmen, dann senkt sich das Zwerchfell ab. Du hast gesagt, wir können auch in den unteren Rücken einatmen. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass man das Zwerchfell so weit nach unten dehnt, dass wir auch in den unteren Rücken dann Luft hineinbekommen. Kannst du uns das vielleicht mit einer Übung näher erklären?
Genau, also jetzt kommt ihr alle zu mir ins Wohnzimmer rein und dann mache ich mit euch eine Übung und dann werdet ihr euch denken, what the fuck, was will der von mir? Also, also das ist jetzt auditiv ein bisschen schwierig zu erklären, aber was wir dabei machen ist, um es einfach zu sagen, wir versuchen den unteren Rücken zu öffnen, indem wir alle anderen Bereiche, in die wir einatmen können, einer Restriktion unterziehen. Das heißt, wir versuchen diese zu blockieren, sei es über eine muskuläre Anspannung oder über eine Restriktion, indem wir, du kannst dir sie vorstellen wie so eine Reverse Baby Pose aus dem Yoga und dabei ziehen wir im Endeffekt die Beine an den Körper, machen eine Restriktion auch im Brustkorbbereich und dann können wir ganz langsam sachte den unteren Rückenbereich zum Beispiel öffnen. Es geht auch für den oberen Rückenbereich und wenn wir diese Bereiche öffnen und aktiv anspielen können, dann ist es für uns auch in der Lage, also wenn wir dann zum Beispiel die Augen geschlossen haben über eine schärfere Wahrnehmung, dann auch diesen Bereich anzuspielen, ohne diese Restriktion.
Die meisten Menschen, die fokussieren ja eher die Einatmung. Bei den Übungen, die du jetzt beschreibst, scheint es mir so, als ob der Fokus, die Konzentration eher auf die Ausatmung liegt. Kannst du das bestätigen?
Ja, das ist der erste Schritt, erstmal die ganze Luft rauszupressen und dann die Bereiche, die ich sonst einatmen würde, zu verschließen.
Okay.
Das ist jetzt zum Beispiel, wenn du dich auf den Rücken legst und deine Knie an deinen Brustkorb ziehen würdest, dann ist es so, dass du in den Bauch nicht mehr einatmen kannst und du kommst eigentlich auch in die Brustatmung nicht mehr richtig rein. Und wenn du diesen Zug aufrechterhältst, dann kannst du nur den Rücken öffnen. Was anderes ist gar nicht möglich. Aber du kannst dann einatmen, aber die meisten Leute denken dann so, oh Mann, Mist, wie komme ich da rein? Es geht doch gar nicht. Das ist ein riesiger Widerstand. Und je öfter wir das machen, desto mehr öffnen sich diese Bereiche, die eben sehr verspannt sind und nicht gewohnt sind, eigentlich über unsere Atmung angespielt zu werden.
Okay, diese Art von Übungen ist eigentlich ein muskuläres Training für die Atemhilfsmuskulatur. Kann man das so sehen?
Genau, also das ist das primäre Training, das ist dieses Funktionelle, bei dem wir lernen, wie kann ich diese Bereiche für mich aktiv bespielen. Weil allein wenn wir zum Beispiel von einer aktiven Bauchatmung oder Horizontalatmung sprechen, ist es eigentlich, sind es ganz simple Übungen. Die Leute brauchen aber mehrere Tage, bis sie überhaupt bewusst in diese Bereiche wieder reinatmen.
Das ist ein höchst spannendes Thema, wie man hier mit einfachen Übungen tiefer und qualitativer atmen kann. Gehen wir vielleicht noch zu einem anderen Thema, was vielleicht jetzt noch mehr Gewicht bekommt. Wir gehen ja in den Sommer, viele fahren auf Urlaub ins Meer und viele wollen auch hier die Unterwasserwelt erkunden. Du bist ja Freediver und kommst ohne künstlichen Sauerstoff am Rücken beim Tauchen aus. Hast ja sicher spezielle Techniken, wie dir das gelingt. Welche sind denn das? Gibt es da auch Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
Da können wir, glaube ich, nochmal 5 weitere Podcasts zu machen. Aber um es vielleicht einfach zusammenzufassen, unser Ziel ist es dabei, unseren Körper schlafen zu legen, vom Kopf aber her hellwach zu sein. Also das ist der Zustand, den wir eigentlich haben wollen. Und das heißt, wir wollen wirklich unseren Körper vom Energiebedarf extrem reduzieren. Deswegen brauchen wir auch spezielle Neoprenanzüge, die uns sehr warm halten, weil natürlich auch der Körper dann in der warmen Umgebung sein muss. Und da geht es dann darum, dass wir, um ganz vereinfacht zu sagen, es gibt verschiedene Sequenzen, die ich mache, so eine, wir nennen es Breathe-Up, also eine Vorbereitung fürs Abtauchen, dauert bei mir knappe 3 Minuten, ja, wenn ich starte, bis ich dann abtauche. Und da sind verschiedene Bereiche mit drin. Es geht einmal ums mentale Ankommen, es geht ums körperliche Loslassen. Und dann geht es darum, dass wir über eine Reduzierung unserer Herzfrequenz und einer bewussten tiefen Atmung und einer langsamen Atmung unsere Sauerstoffsättigung nochmal ein bisschen puffern, dass wir wirklich so auf die 100% ungefähr kommen, aber gleichzeitig unser komplettes System eigentlich in, ja, unser parasympathisches System aktivieren in dem Moment.
Wenn du sehr tief und effektiv atmest, auf wie viele Atemzüge pro Minute kommst du?
2 ungefähr.
Ja, ich habe es auch versucht. Ich komme so mit 3 Atemzügen aus. Aber ich denke, da muss ich wahrscheinlich noch ein wenig üben.
Ja, du kommst, Erich, gar kein Thema. Du kommst auch auf 1, du kommst auch auf gar keinen. Zum Beispiel, wenn du die Luft anhältst. Also auch das ist alles machbar. Und ich habe das auch in meinen Sessions. Ich gebe ja wöchentlich Atem-Sessions online. Und da kommen Leute dazu, die sowas noch nie gemacht haben. Und ich sage denen aber auch nicht, was wir machen, weil sie sonst zu sehr im Kopf sind. Und dann fange ich mit ihnen an, mit der Atmung zu arbeiten und reduziere Stück für Stück die Atemfrequenz. Und ich komme auf unter 2 Atemzüge bei den meisten Leuten. Und wenn ich es ihnen danach sage, dann fallen sie aus allen Wolken. Also sie merken schon, dass es anspruchsvoll ist, dass es schwierig ist, auch ein CO2-Toleranztraining, wenn ich die Atemfrequenz reduziere. Aber es ist tatsächlich auch im Normalzustand problemlos machbar. Die Voraussetzung ist eine körperliche und mentale Entspannung. Das ist das Wichtigste.
Eine Aussage, die mir sehr gut gefällt, ist, die Atmung ist die Fernbedienung für unser Nervensystem. Mhm. Und da spricht man ja darauf an, dass man mit der Atmung ganz bewusst entweder das sympathische Nervensystem oder eben bei einer intensiven Ausatmung das parasympathische Nervensystem ansprechen kann. Was hat es denn damit auf sich?
Also grundsätzlich dadurch, dass wir atmen, machen wir es schon automatisch. Du kannst es dir im Kleinen so vorstellen, ich atme aus und somit deaktiviert mein Körper und ich habe eher einen parasympathischen Impuls. Wenn ich einatme, dann schaffe ich Raum auch über die Muskulatur und habe eher einen sympathischen Impuls. Und wenn ich diese Impulse skaliere, ist immer so eine leichte Balance, es schwappt immer so ein bisschen gefühlt hin und her. Und wenn ich die jetzt aber extremisiere, das heißt, ich atme noch langsamer und länger aus, also zum Beispiel lasse bei meiner Muskulatur los und mache mir nochmal schöne Gedanken, zum Beispiel aktives Loslassen meiner Gedanken, dann bin ich eher im parasympathischen Bereich und kann eher mein Parasympathikus aktivieren, also die Deaktivierung. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber tief einatme und schnell ausatme, also so, ne, dann komme ich eher in die sympathische Aktivierung. Also ich tendiere eher zu einer Hyperventilation und Parasympathikus ist eher eine Hypoventilation beziehungsweise eine generelle Reduzierung meiner Atemfrequenz, um es ganz einfach zu sagen.
Mit einer gezielten langen Ausatmung kannst du also das parasympathische Nervensystem stimulieren. Das heißt, du kommst runter. Excellent. Und mit einer hechelnden Einatmung, mit einer kurzen Einatmung kannst du eher so das sympathische Nervensystem stimulieren, so dass du in den Fight-and-Flight-Modus kommst.
Genau, also einmal auf die Ausatmung, auf die körperliche und die mentale Entspannung. Weil wenn ich hier lange die Luft anhalten möchte, dann möchte ich eines, ich möchte den Energiebedarf meines Körpers auf das Minimum reduzieren.
Wie ist denn deine Atemempfehlung beim Eisschwimmen? Also wenn man in ganz kaltes Wasser geht, ist es eher so, dass du deinen Körper beruhigst durch tiefe Atemzüge, Fokus auf Ausatmen, oder aktivierst du dich da durch schnelles Einatmen? Das Einatmen?
Nee, gar nicht, ganz im Gegenteil. Also ich habe dazu auch einen extra Workshop gemacht mit dem bekannten Österreicher Josef Körbel.
Ja, kenne ich.
Super cooler Typ, genau, mit dem war ich in Tirol im Gletscher baden, in Speedos auf 3.500 Meter, minus 2 Grad Wassertemperatur. Und da haben wir das alles nochmal durchgespielt. Das ist natürlich ein Extrem, das macht kein normaler, auch die normalen Eisbader, da ist das Wasser immer so bei 4 Grad, vielleicht sogar 6 Grad, wenn sie ins Wasser steigen. Es ist nie bei 0 oder Minusgraden. Und was man dabei auch machen sollte, ist, sobald ich in Wasserkontakt komme, habe ich einen Schock. Und dieser Schock aktiviert mein sympathisches Nervensystem. Also ich bin in so einem Flight-and-Fight-Response. Was ich aber haben möchte, ist, um in diesem Wasser gut klarzukommen, ich möchte eigentlich meinen Parasympathikus haben, dass der dominiert in dem Bereich. Und dabei gucke ich wiederum, dass ich meine Atmung reduziere, mental loslasse, entspanne, mir vielleicht vorstelle, dass dieses Gefühl auf meiner Haut statt Kälte Wärme ist. Also man kann damit ganz vielen mentalen Techniken einfach üben. Und dann kann man sich auch mal mehr entspannen und runterfahren. Die ersten 2-3 Atemzüge sind vielleicht noch so leicht panisch, so ja, stark in den Brustkorb rein und durch den Mund. Und nachher kann ich gucken, dass ich runter in den Bauch, in die horizontale Atmung komme, durch die Nase atme. Tiefer einatme, langsam ausatme. Und das Gute dabei ist, dass sich unsere Gefäße öffnen in dem Moment und auch unsere Extremitäten mit Sauerstoff besser versorgt werden. Das habe ich eben bei der Hyperventilation nicht. Dort ziehen sich die Extremitäten zusammen. Und ich habe auch eine Sauerstoffunterversorgung in meinem Gehirn durch diese Hyperventilation. Und das ist komplett kontraproduktiv für diesen Wasserkontakt. Auch diesen Kaltwasserkontakt.
Also ich höre jetzt aus unserem ganzen Gespräch so heraus, dass die Herausforderung beim Atmen eher darauf liegt, dass man den Fokus auf die Ausatmung lenken sollte. Liegt es daran, dass die meisten Menschen im Alltag ihren Fokus eher auf der Einatmungsseite haben?
Exakt, ja. Und absolut, es geht genau in die Richtung, weil die meisten Leute im Alltag zu hoch aktiviert sind. Zu hoch aktiviert bedeutet, sie atmen zu schnell, zu flach und primär durch den Mund. Und diese Kombination bringt uns an den Modus, dass wir nicht nur schlechte Zähne bekommen und mehr Karies haben, sondern dass wir gleichzeitig auch immer in dem Modus sind, in dem wir schlecht verdauen, in dem wir schlecht schlafen. Und für dich auch vielleicht im Sportbereich immer so wichtig, wir können keine gute Leistung erbringen, weil wir keine gute Regeneration haben. Die Leute denken immer dran, wie viel Leistung kann ich erbringen während dem Workout, und es ist komplett ein Scheuklappenblick, weil was geht jeglicher Leistungssteigerung voraus? Regeneration. Und wenn ich nicht richtig regeneriere, werde ich auch diesen ja, subtil angedachten Superkompensations- und Adaptionsprozess gar nicht haben für mich, weil ich nicht richtig regeneriert habe. Regeneration Nummer 1 ist Schlaf. Guter, tiefer, langer Schlaf. Und allein das ist schon ein riesiges Thema. Und wenn du mich jetzt auch so fragst und ich gucke, was die Leute bei mir anfragen, ob sie beim Podcast sich die Sachen anhören oder auch bei Content oder generell in meinen Kursen fragen, die meisten Leute fragen, ja, wie kann ich mehr Leistung erbringen, wie kann ich mehr Energie haben, aber gleichzeitig suchen sie eigentlich nach einer Entspannung. Das heißt, der Körper sagt, und das spüren sie auch, ich kann aber nicht gut schlafen, ich muss entspannen, aber der Kopf sagt, ich will aber mehr. Und ich glaube, dass dieses Verständnis zwischen ich möchte eigentlich mehr Energie, ich möchte mehr Power, aber gleichzeitig dem körperlichen Drang zu eigentlich mehr Ruhe und mehr Regeneration bringt uns an diesen Punkt, dass wir so ein bisschen stuck in the middle sind. Ja, wir versuchen im Alltag irgendwie hochaktiv zu sein, aber wollen auf Knopfdruck abschalten, und das geht halt nicht. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir im Alltag zurück zur natürlichen Atmung kommen, einer Reduzierung unserer Atemfrequenz, und gleichzeitig das für uns so nutzen, dass wir sagen, wenn ich hochaktiviert bin, dann punktuell, sportspezifisch, dann ballere ich mich mal schön weg und haue mir die Herzfrequenz einfach so hoch sie geht. Aber guck, dass ich die Pausen, die ich habe, so aktiv für mich nutze, um wieder schön runterzufahren und dabei übrigens auch einen klaren Kopf wieder rumzubekommen.
Du hast vorhin was Interessantes gesagt, was ich noch kurz aufgreifen möchte, nämlich, dass man schlechte Zähne bekommt, wenn man falsch atmet. Was hat es denn damit auf sich?
Kannst eigentlich mit jedem Zahnmediziner fragen. Das Problem ist, wenn je mehr wir durch den Mund atmen, desto trockener wird der Mund. Und die bakterielle Abwehr bei uns im Mundraum ist aktiv, wenn unser Mund feucht ist und wir eigentlich den Mund halten. Und hier laufen diese Prozesse viel eher, als wenn wir die ganze Zeit den offenen Mund haben und ein trockenes Milieu bei uns im Mund haben.
Heißt das dann auch, wer mehr spricht und den Mund offen hat, hat dann auch schlechtere Zähne?
Jemand, der viel spricht, tendiert dazu, mehr trinken zu wollen, weil er eben sehr viel spricht. Aber es geht eher darum, dass wir eben nicht nur sprechen, sondern unsere Atmung ist ja so rhythmisch, dass wir viel mehr atmen als sprechen am Tag. Und wenn wir hier verstärkt in der Mundatmung sind, sind wir auf der einen Seite nicht nur viel zu hoch aktiviert im Normalzustand, sondern es kann auch einen direkten Einfluss auf unsere Mundhygiene bis hin zum Mundgeruch auch haben. Das sind auch Themen, die da auch mit reinkommen, ja.
Ich habe im Vorfeld ja ein wenig auf deiner Webseite recherchiert und da ist mir noch ein Thema aufgefallen, was ich sonst nicht mit Atmung in Verbindung gebracht hätte. Da steht nämlich, die Atmung kann sogar deine sexuelle Wahrnehmung intensivieren und den Orgasmus verlängern. Kannst du uns das vielleicht noch näher erklären?
Naja, also Erich, dann kannst du gleich mal ein paar Sachen ausprobieren. Also, Punkt 1. Punkt 1. Wir sind auch bei unserem Nervensystem beispielsweise und es ist so, dass wenn wir eher in einem regenerativen Modus sind, also in einem ruhigen Modus, haben wir eine geförderte Durchblutung. Also ich könnte jetzt groß ausholen, was das mit Potenz zu tun haben kann und Co. Auch mit verschiedenen Gasen, mit denen wir arbeiten können. Und wenn wir eher in einem ruhigeren Modus sind, in einem Wahrnehmungsmodus, in einem klaren Modus von uns, dann steigert das unsere Durchblutung. Also das ist natürlich klar, auch unser Lustempfinden kann dadurch gesteigert werden. Wenn wir aber zu hoch aktiviert sind, also beispielsweise zu einer sehr hoch aktivierten Atmung, das heißt flach und durch den Mund, also ja, wenn ich in diese Atmung mit reinkomme, dann bin ich sehr sympathisch aktiviert und diese sympathische Aktivierung ist orgasmusfördernd. Das heißt, wenn ich sehr hoch, sehr stark aktiviert bin, also für Männer auch vielleicht wichtig zu wissen, dann ist es so, dass man eher früher kommt. Ja, der Orgasmus kommt schneller. Da freut sich die Frauenwelt nicht immer drüber. Aber auch die Frau kann damit aktiv arbeiten. Und hier können wir tatsächlich mit unserem Nervensystem spielen und somit auch unser sexuelles Empfinden steigern, aber gleichzeitig auch die Zeit des Aktes theoretisch auch etwas in die Länge ziehen und verlängern und eben auch intensivieren für beide Seiten.
Also das sehe ich jetzt als Hausübung für unsere Hörerinnen und Hörer. Ein tolles Side-Thema. Timo, wenn dich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt finden wollen aufgrund deiner tollen Tipps, wo finden sie dich im Netz und wo können sie mehr über dich erfahren?
Im Netz, ja, also einmal über die Homepage restorative-breathing.org oder einfach meinen Namen googeln, Timo Niesner mit IE und SS. Da findet man mich auf Instagram auch über Restorative Breathing. Social Media generell heißt es Restorative Breathing. Und auch gerne bei dem Podcast vorbeischauen, wer möchte, auch bei dir schon die Ohren gespitzt hat und ein bisschen mehr über die Atmung erfahren möchte. Der Podcast heißt Atempause mit Timo Niesner und der ist eigentlich auf allen verschiedenen Plattformen verfügbar. Genau.
Ja, auch den Podcast ist unbedingt zum Reinhören, Atempause, wo du viele Themen rund ums Atmen und darüber hinaus aufgreifst. Mhm. Was auch noch erwähnenswert ist, du bildest ja auch Atemcoaches aus. Also wer sich da ganz weit vertiefen möchte, ist auch bei dir richtig, wenn er sich zum Coach ausbilden lassen möchte.
Ja, also ich habe ein eigenes Ausbildungssystem zur Atmung und bilde europaweit und über Europa hinaus Atemtrainer, Breathwork-Coaches aus, sowohl im medizinischen, psychologischen Bereich als auch im Trainer- und Coach-Bereich, genau.
Ja, lieber Timo, ich danke dir für deine tollen Tipps und für deine Infos rund um das Thema Atmen. Die Hörerinnen und Hörer werden ganz viel zu tun haben, alles umzusetzen jetzt. Und ja, vielleicht führt uns unser Weg wieder zu einer weiteren Podcast-Episode.
Sehr gerne.
Alles Gute, tschüss und Servus aus Graz.
Danke für die Einladung, Erich.
www.friedrich-fieschenschlager.com.
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.